Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Zalika alladhi yubashshirullahu 'ibadahu.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastorde.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, den 12. April 2022, gleich dem 23. Fevraldin 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Einmalige Gelegenheiten. Dann geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag mit dem Titel Jemen, Fußspuren des Westens. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenministerium warnt vor Gegnern der Beziehungen zwischen Iran und Afghanistan. Iran will Beziehungen zu afrikanischen Ländern ausbauen. HRW. Biden-Regierung ist mitverantwortlich bei Kriegsverbrechen der saudisch geführten Koalition im Jemen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenministerium warnt vor Gegnern der Beziehungen zwischen Iran und Afghanistan. Unter Hinweis auf die tiefen historischen und vielschichtigen Verbindungen zwischen den beiden Nationen Iran und Afghanistan sowie auf die jahrzehntelange respektvolle Gastfreundschaft des iranischen Volkes und seiner Regierung für das afghanische Volk, warnte das iranische Außenministerium vor den Plänen von Verschwörern und Gegnern der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Am Montag versammelte sich eine Gruppe von Verschwörern und Gegnern der iranisch-afghanischen Beziehungen vor der Botschaft der Islamischen Republik Iran in Kabul sowie vor dem iranischen Generalkonsulat in Herat und warfen teilweise mit Steinen auf die iranischen Vertretungen. Said Radibzadeh, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, erinnerte an die eindeutige Verantwortung Afghanistans für die Aufrechterhaltung der Sicherheit diplomatischer Einrichtungen und betonte, dass die volle Sicherheit der diplomatischen Einrichtungen der Islamischen Republik Iran in Herat und anderen Städten Afghanistans und die notwendigen Garantien für den sicheren Betrieb dieser Missionen bereitgestellt werden müssten. Unter Hinweis auf die tiefen historischen und vielschichtigen Beziehungen zwischen dem iranischen und dem afghanischen Volk sowie auf die jahrzehntelange respektvolle Gastfreundschaft des iranischen Volkes gegenüber Afghanen, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums. Leider werden einige Videoclips und Kommentare mit dem Ziel der Iran- oder Afghanistan-Phobie veröffentlicht und sie zielen darauf ab, die Emotionen der Menschen beider Länder zu provozieren. Dies erfordert mehr Wachsamkeit als zuvor von den Menschen und Verantwortungsträgern beider Länder. Khatibzadeh erklärte, wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Botschafter und den Beamten der Missionen der Islamischen Republik Iran in Afghanistan. Bahodur Aminian, der iranische Botschafter in Afghanistan, dementierte am Montag Gerüchte über die Misshandlung afghanischer Flüchtlinge in Iran und sagte, der Zweck dieser Gerüchte ist es, die Beziehungen zwischen Kabul und Teheran zu stören. Aminian fügte hinzu, Videos und Gerüchte über die Verfolgung afghanischer Flüchtlinge in Iran werden unter der Aufsicht der terroristischen Munafirin veröffentlicht. Der iranische Botschafter in Afghanistan erklärte außerdem, dass die Misshandlung afghanischer Flüchtlinge nicht zur Politik der Islamischen Republik Iran gehöre und betonte, dass die afghanische Botschaft in Teheran derzeit mit der Übergangsregierung der Taliban zusammenarbeite. Der iranische Diplomat fügte hinzu, Iran ist bereit, mit Afghanistan in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten, um zur Lösung der Wirtschaftskrise beizutragen und sich für die Selbstversorgung des Landes einzusetzen, damit die afghanischen Bürger nicht gezwungen werden, ihr Land zu verlassen. Iran will Beziehungen zu afrikanischen Ländern ausbauen. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat am Montag bei einem Telefongespräch mit der Außenministerin von Burkina Faso, Olivia Rouamba, die Bedeutung Afrikas für die außenpolitischen Ziele Teherans bekräftigt. Amir Abdollahian sagte, Iran sei entschlossen, die Beziehungen zu afrikanischen Ländern, einschließlich Burkina Faso, auszubauen. Laut dem iranischen Außenministerium sprach Amir Abdollahian sich für die Einrichtung einer gemeinsamen Kooperationskommission zwischen beiden Ländern aus. Er gratulierte Rouamba außerdem auch zu ihrer Ernennung als Außenministerin. Amir Abdollahian brachte des Weiteren seine Besorgnis über die Aktivitäten der Terrorgruppen in Burkina Faso und Westafrika zum Ausdruck. Die Außenministerin von Burkina Faso forderte ihrerseits den Ausbau der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit Teheran und die Unterstützung Irans in verschiedenen Bereichen. Als ein Land, das sich seit Jahren mit Terrorismus auseinandersetzt, könne Iran seine diesbezüglichen Erfahrungen mit Burkina Faso teilen, fügte sie hinzu. Im Februar kamen iranische und afrikanische Geschäftsleute und Regierungsverantwortliche zu einer großen Konferenz in Teheran zusammen, um Möglichkeiten des Ausbaus der Handelsbeziehungen zu erörtern. Bereits Ende Januar 2022 hatte der iranische Außenminister bei einem Treffen mit dem togolesischen Außenminister Robert Doucet erklärt, die Islamische Republik sei fest entschlossen, die Beziehungen zu allen afrikanischen Ländern, insbesondere auch zu Togo, zu stärken. Der togolesische Außenminister sagte ebenfalls, sein Land sei sehr daran interessiert, die Beziehungen zu Iran auszubauen, insbesondere im Handels- und Wirtschaftsbereich. Amir Abdollahian und Doucet einigten sich seinerseits darauf, gemeinsame Arbeitsausschüsse einzurichten, um mögliche Wege zur Eröffnung von Botschaften in Teheran und Lomé zu erörtern und Handelsdelegationen auszutauschen. HRW. Biden-Regierung ist mitverantwortlich bei Kriegsverbrechen der saudisch geführten Koalition im Jemen. Laut Human Rights Watch ist US-Präsident Joe Biden Teilhaber der saudischen Koalition bei der Verletzung des Waffenstillstands im Jemen, wenn er weiterhin Waffen an die VAE und Saudi-Arabien verkauft. Die Menschenrechtsorganisation hat am Montagabend in einer Erklärung mitgeteilt, dass die saudisch geführte Angreiferkoalition bei mindestens 21 Angriffen, die nach dem Kriegsrecht illegal waren, in den USA hergestellte Waffen eingesetzt habe. In der Erklärung heißt es, dass die USA trotz zunehmender Verluste unter jemenitischen Zivilisten weiterhin Waffen an die saudische Koalition verkaufen und ihr Schulungen und logistische Unterstützung zukommen lassen. Seit 2015 hat Washington Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Waffen und Logistikausrüstungen in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt. Eine der militärischen Hilfen der USA ist die Betankung der Kampfflugzeuge der Koalition seit 2018, während die Koalition Luftangriffe auf den Jemen durchgeführt hat. Der Erklärung zufolge ist die US-Regierung vollständig informiert, dass die in den USA hergestellten Waffen unter Verletzung des Völkerrechts und der Menschenrechte eingesetzt werden. Aber es ist möglich, dass die Vereinigten Staaten durch die Fortsetzung des Waffenverkaufs an die saudische Koalition ihre Pflichten verletzt haben. UN-Organisationen, darunter die Weltgesundheitsorganisation WHO und die UNICEF, haben wiederholt davor gewarnt, dass die Menschen im Jemen weiterhin mit einer Hungersnot und einer im letzten Jahrhundert beispiellosen humanitären Katastrophe konfrontiert sind. Seit dem 2. April 2022 gilt im Jemen der Waffenstillstand, doch die saudische Koalition verletzt ihn täglich. 15 EU-Länder fordern sofortige Auszahlung Brüsseler Finanzhilfen an Palästina. 15 EU-Länder haben die Europäische Kommission aufgefordert, Palästina unverzüglich die Hilfsleistungen zu zahlen, die sich aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Schulbücher verzögert haben. Eine von Irland angeführte Gruppe von EU-Ländern schrieb am 8. April 2022 in einem Brief, den Politico am Montag enthüllte, andauernde Verzögerungen bei der Zahlung der EU-Hilfe für Palästina im Jahr 2021 haben Bedenken hinsichtlich der Vorschläge der Europäischen Kommission geweckt, den Haushalt von einer teilweisen Bildungsreform abhängig zu machen. Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu haben die Unterzeichner des Briefes argumentiert, dass das Budget so schnell wie möglich ausgezahlt werden sollte, weil die palästinensische Autonomiebehörde sich in einer herausfordernden Situation befindet und eine schwere Finanzkrise erlebt, welche durch den Krieg in der Ukraine verursachte Inflation der Öl- und Weizenpreise verschärft wird. Durch Bedingungen für diese Hilfe besteht die Gefahr, dass die bisher erzielten Fortschritte untergraben oder sogar rückgängig gemacht werden, fügen sie hinzu. Der Brief warnte außerdem davor, dass die Verzögerung unseren laufenden Dialog mit den Palästinensern zu diesem und anderen Themen schaden könnte. Die 15 europäischen Länder stellten außerdem fest, dass der jüngste Vorschlag der Europäischen Kommission zu dieser Bestimmung in den EU-Ländern keine breite Unterstützung finde. Auf Initiative des EU-Kommissars für Entwicklung und Nachbarschaftspolitik, Oliver Varhelyi, hat die Europäische Kommission Bedingungen für die Bereitstellung von Finanzhilfen für Palästina vorgeschlagen. Der Brief wurde von den Außenministern Irlands, Belgiens, Estlands, Finnlands, Frankreichs, Griechenlands, des griechischen Teils Zyperns, Lettlands, Litauens, Luxemburgs, Maltas, Polens, Portugals, Spaniens und Schwedens unterzeichnet. Kritiker behaupten dem Bericht zufolge, der Schritt folge einer Kontroverse über einige Schulbücher, die angeblich antisemitische Texte enthalten. Israelis planen 40 Kilometer lange Mauer im Westjordanland. Nach zunehmenden Märtyreroperationen in verschiedenen Teilen der besetzten palästinensischen Gebiete genehmigte das Kabinett des zionistischen Regimes den Bau einer 40 Kilometer langen Mauer im Norden des Westjordanlandes. Das Büro des Ministerpräsidenten des israelischen Regimes, Naftali Bennett, teilte am Montag in einer Erklärung mit, das Kabinett habe dem Bau eines 40 Kilometer langen Zauns im Norden des Westjordanlandes zugestimmt. Dem Bericht zufolge traf das zionistische Regime diese Entscheidung aufgrund der Angst vor palästinensischen Märtyreroperationen, die in den beiden letzten Wochen zugenommen haben. Seit vergangenem Samstag haben die israelischen Militärs außerdem 3 Bataillone entlang der grünen Linie stationiert. Abdul Latif al-Ghanu, der Sprecher der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas, sagte am Montag, dass der Bau der Mauer im Norden des Westjordanlandes durch das zionistische Regime diesem Regime keine Sicherheit bieten werde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit teilweise bewölkt, bei Temperaturen um 22 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 11 Grad, Mashhad 21 Grad, Isfahan 21 Grad, Shiraz 22 Grad und Bandar Abbas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. In den besetzten Palästinensergebieten eskaliert die Gewalt wieder. Wie groß ist das Gewaltpotenzial? Droht dort ein neuer Krieg? Das ist das Thema unseres Interviews mit dem schweizer-israelischen Journalisten Shraga Elam. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Elam, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Ja, ich grüße Sie ebenfalls nach Teheran, Herr Schauke.
Ja, vielen Dank. Herr Elam, Versammlungsverbote, Hassparolen, Siedlungsbau, die Gründe für die aktuelle Gewalteskalation sind vielsichtig. Warum eskaliert die Gewalt gerade jetzt?
Ja, die Gewalt jetzt, also Sie meinen zwischen Israelis und Palästinenser, klar, es gibt die alte Theorien oder Grundlage, der Konflikt ist ja offensichtlich da und besser ist diese Situation nicht geworden, aber man soll trotzdem die Frage stellen, warum ausgerechnet jetzt? Es gab keine unmittelbare Anlass. Und es sieht so aus, am Anfang, vor mehr als 2 Wochen, gab es 2 Anschläge von der IS. Und die IS war bis jetzt nicht aktiv gegenüber Israel. Also es gab zwar Anhängerschaft, also Leute, minimal, sehr wenig Leute, die nach Syrien gehen wollten oder gingen sogar, aber aktiv selber in Israel, gegen Israel, waren sie eigentlich nicht, also militärisch. Und die Frage stellt sich, ja, warum jetzt? Warum ausgerechnet jetzt? Und es ist so, dass was danach erfolgte, war so eine Art Kettenreaktionen. Also gab es jetzt Aktionen und Gegenaktionen von anderen Organisationen. Wobei Hamas zum Beispiel ist weniger aktiv, interessanterweise. Dafür Fatah ist in den letzten Tagen noch aktiver geworden. Und das sieht so aus, dass die Zusammenarbeit zwischen dieser palästinensischen Behörde und der Israelis ist absolut in Gefahr und fast von einem Zusammenbrechen kann man reden.
Herr Elam, gibt es auch weitere Gründe dafür, für diese aktuelle Eskalation der Gewalt?
Also ich glaube ja. Ich glaube ja, es ist zwar schwierig zu belegen, aber eine Folge von dieser Entwicklung ist ganz klar. Israel hat sich sehr stark eingesetzt, also beziehungsweise Premierminister Bennett hat sich sehr stark eingesetzt zum Vermitteln zwischen Ukraine und Russland. Vor einigen Wochen ging er am Samstag als religiöser Jude nach Moskau, um ein Angebot von Putin besser zu studieren und zu vermitteln. Und Israel blieb relativ neutral in dem Konflikt, relativ, und wollte zum Beispiel keine Militärgüter nach Ukraine schicken und, und. Und diese Bemühungen gefielen weder Zelensky von Ukraine noch und schon gar nicht auch Biden, obwohl öffentlich haben sie das wenig angegriffen. Jetzt hört man eigentlich seit diesem Ausbruch von der Gewalt innerhalb von Israel, hört man davon nicht. Und Bennett hat ganz andere Sorgen. Also sonst sehe ich eigentlich keinen sichtbaren Grund. Dazu kommt die plötzliche Probleme in der Regierung, Anlass für diese, also man kann sprechen von einer Regierungskrise, die eine reden voreilig, meiner Meinung nach, von einem Ende von dieser Regierung, israelische Regierung. Aber es ist ganz klar, der Bennett ist jetzt voll beschäftigt mit solchen Problemen, hatte keine Zeit für Bemühungen in Sache Ukraine, Russland. Und kommt noch dazu, ein anderes Element, können wir das vielleicht näher erörtern, ist die Geschichte, was Bennett sehr beschäftigt, ist der Deal zwischen Iran und USA bezüglich Atom und der wohl unbedingt verhindern. Und das sieht so aus, dass es ihm weiter also gelingt, dass die USA in diesem Bereich Konzessionen macht.
Herr Elam, wie groß ist überhaupt das Gewaltpotenzial? Droht ein neuer Krieg?
Ja, also das kann man nicht ausschließen. Also weil es ist eine ständige Eskalation da. Die israelische Armeeführung benutzt die Gelegenheit, massiv in der Region Jenin, also das ist im Norden von Westbank, einzumarschieren und sind aktiv praktisch jede Nacht und auch am Tag. Und dort, das gilt als Hochburg von der palästinensischen militärischen Widerstand. Und der Konflikt ist schon unterwegs, also es ist schon da. Und es braucht wenig, dass die Sache völlig außer Kontrolle geriet. Und wie gesagt, also es ist, solche Konflikte sind einfacher zu starten, aber ans zu bremsen. Und es ist wirklich eine Beruhigung. Beruhigung sieht nicht so im Horizont aus. Und es ist auch ein interner Konflikt innerhalb von der palästinensischen Gesellschaft, weil nicht alle sind sehr glücklich darüber. Es gab jetzt eine Zeit lang ein bisschen Verbesserung, sowohl wirtschaftlich als auch sonst, sogar in Gaza. Und jetzt droht alles, sich zusammenzubrechen.
Herr Ehler, was bedeutet aber dieser Konflikt, der israelisch-palästinensische Konflikt für die gesamte Nahostregion?
Ja, gut, also das ist eine, klar, das ist eine, immer so eine Brennstoff, also es ist klar, hat sehr große Gewalt, also es ist eine Bedrohung für sehr viele Elemente und die Stabilität von dieser Region ist eh nicht so garantiert und sehr wackelig. Also was da für Möglichkeiten stehen, das kann man sich gut vorstellen, dass diese Entwicklung jetzt sehr gefährlich ist für die ganze Region.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung. Einmalige Gelegenheiten. Bleiben Sie dran!
Einmalige Gelegenheiten.
Eine der wichtigsten Formen der Gottesdienstbarkeit ist die Standhaftigkeit gegenüber den Versuchungen des Bösen. Wir möchten diesen vierten Teil unseres Sonderbeitrages zum Monat Ramadan mit Dank an Gott einleiten. Er hat uns das Glück beschert, auch dieses Jahr im Monat Ramadan Gottdienstbarkeit zu üben, uns von der Sündhaftigkeit zu entfernen und Gott um Vergebung zu bitten. Wie bedauernswert ist der Zustand derjenigen, die in diesem Monat Gottes sündigen und keine göttliche Vergebung erfahren. Schon jene sind bedauernswert, die im Ramadan auf Speis und Trank verzichten, ohne den wahren Sinn dieses Fastens begriffen zu haben. Wir erinnerten daran, dass wir gegenüber den Gaben Gottes zu Dank verpflichtet sind und dies darin zum Ausdruck bringen sollen, dass wir nur ihn anbeten und nur ihm dienen. Eine der wichtigsten Formen der Gottesdienstbarkeit ist die Standhaftigkeit gegenüber diabolischen Versuchungen. Der Prophet des Islams hat zu Imam Ali, Friede sei mit ihnen, gesagt, dass es für die Menschen nicht leicht ist, immer Gottes zu gedenken. Gottes eingedenk zu sein, bedeutet gemäß dem Propheten nicht, dauernd Gott mit der Zunge zu preisen und zu danken. Vielmehr bedeutet es vor allem, Gott zu fürchten, falls wir uns der Versuchungen gegen seine Gebote zu verstoßen, gegenübersehen und uns dann von dieser Sünde enthalten. Gott hat im Koran einige Personen genannt, die sich durch die Erinnerung an Gott einer Sünde enthielten. Ein Beispiel ist Prophet Yusuf, Josef, gegrüßet sei er. Als Zulaikha, eine der schönsten und mächtigsten Frauen Ägyptens, Yusuf, der zu der Zeit ihr Sklave war, zum Ehebruch verführen wollte, dieser sich dank seines ständigen Gotteingedenkseins und der verinnerlichten Gottesfurcht vor dieser gewaltigen Sünde gehütet, obwohl er wusste, dass der Ungehorsam gegenüber seinen Herren schwer bestraft werden würde. Aber er nahm lieber diese weltliche Strafe in Kauf, anstatt sich die Strafe Gottes einzuhandeln. Im Koran warnt Gott uns in vielen Versen vor Satan und seinen Verlockungen. In dem Vers 6 der Sure Fatir zum Beispiel: Gewiss, der Satan ist euch ein Feind, so nehmt ihn euch zum Feind. Er ruft ja seine Anhängerschaft nur dazu auf, zu den Insassen der Feuerglut zu gehören. Und in dem Vers 27 der Sure 7 Araf steht: O Kinder Adams, der Satan soll euch ja nicht der Versuchung aussetzen, wie er eure Stammeltern aus dem Paradiesgarten vertrieben hat. Die Wachsamkeit und Standhaftigkeit gegenüber Versuchungen ist verinnerlichtes Gott Eingedenksein. Die Diener Gottes bringen mit ihren besonderen religiösen Taten im Monat Ramadan Geist und Seele auf Hochglanz. Durch Läuterung und Selbsterziehung verringern sie das Risiko, Sünden zu begehen, und sie erfahren im Leben den Segen dieses Monats. Die Teilnahme am Gästeempfang Gottes im Ramadan lässt das Wesen der Menschen besser und schöner werden. Ihnen wird ein neuer Geist eingehaucht. Der erreichte wunderbare spirituelle Zustand spricht für die Größe dieses segensreichen Monats. Das Fasten im Monat Ramadan hält Seele und Geist des Menschen gesund. Genauso wie wir für die Genesung von körperlichen Krankheiten auf einige Dinge verzichten müssen, müssen wir uns auch zum Schutz vor Erkrankung der Seele von einigen Taten enthalten. Handlungen, die im Widerspruch zu einem gottliebenden Herzen und Geist stehen, zerstören die Seele. Und die Erkrankung der Seele ist schlimmer als die Erkrankung des Körpers. Denn wenn die Seele vernachlässigt wird, wird sie krank. Und dies wirkt sich nicht nur destruktiv auf den Betroffenen aus, sondern auch auf die Gesellschaft. In Wirklichkeit sind unsere Handlungen die Nahrung der Seele. Sündige Handlungen lassen die Seele krank werden und gute Taten stärken sie. Wenn jemand seiner Seele das Gebet und das Fasten und die vertrauten Gespräche und Bittgebete zu dem einen Gott vorenthält, wird seine Seele niemals zur Ruhe kommen. Und diese Ziellosigkeit und Ratlosigkeit wird die schlimmste Strafe für ihn sein. Unterdessen ist die Erinnerung an Gott das beste Heilmittel für das Herz. Gott sagt im Vers 28 der Sure 13 Ra'ad über die wahrhaft Gläubigen: Diejenigen, die glauben und deren Herzen im Gedenken Allahs Ruhe finden. Sicherlich im Gedenken Allahs finden die Herzen Ruhe. Das Herz des Menschen, womit sein Inneres gemeint ist, steht mit seinem Äußeren in Verbindung. Wenn das Auge des Menschen etwas erblickt, folgt ihm das Herz. Und wenn das Herz etwas sieht, hält das Auge Aussicht danach. Der Mensch muss das, was in sein Herz kommt, beaufsichtigen und kontrollieren. Imam Ali, Fürst der Gläubigen, sagt darüber, wie man die höchsten Stufe der Kontrolle des Herzens erreichen kann. Über zwei Organe gelangt etwas ins Herz, über das Auge und über das Ohr. Daher beurteilt ein vernünftiger Mensch, bevor er etwas sagt, es erst mit seinem Verstand. Der Islam sorgt im Monat Ramadan für alles, was bei der Reinhaltung des Herzens und der Läuterung von Geist und Seele und der Anregung zum Guten notwendig ist, damit der Mensch aus dieser großen Prüfung siegreich und erhobenen Hauptes hervorgeht. Ramadan zeigt ihm die Wege zum seelischen Erfolg, damit er von der konstruktiven Wirkung und dem Segen des Monats Ramadan profitiert und an seine hohen Ziele gelangt. Im Monat Ramadan wird der Fastende dank der Nähe zum Koran in einen besonderen Zustand versetzt. Die schöne Rezitation des Korans und die gedankliche Vertiefung in seinen vitalen Inhalt öffnen dem besinnlichen Menschen ein Welt des Lichtes und göttlichen Wissens. Dieses bedeutende, kostbare Buch enthält die besten Anweisungen und ein vollendetes Konzept für ein wünschenswertes, menschenwürdiges Leben. Jedes Jahr ist der islamische Iran im Monat Ramadan Zeuge von Initiativen zur Verbreitung der Kultur der Koranlesung. In Moscheen und an heiligen Stätten wird der Koran vorgetragen und die Gläubigen verlesen dort oder zu Hause täglich ein Kapitel des Korans. Die Koranlesung im Ramadan wird ausdrücklich empfohlen. Jedes Wort im Koran ist Licht, welches den Weg zu Gott weist. Jeder Vers ist ein Licht, welches auch jene Herzen erleuchten kann, die abgestumpft und unachtsam geworden sind. Das Herz erlebt eine Metamorphose und wird auf den Empfang der spirituellen Speise vorbereitet. Für die Rezitation aus dem Himmelsbuch Koran gelten bestimmte Sitten. Sie setzt zum Beispiel Reinlichkeit voraus. Im Vers 79 der Sure 56 nennt Gott den Koran ein Buch, das nur diejenigen berühren dürfen, die vollkommen gereinigt sind. Wenn wir den Koran verlesen, nehmen wir Gottes Wort in den Mund und so sollten wir unseren Mund reinigen. Denn der Prophet Gottes hat gesagt, säubert den Weg des Korans. Als er gefragt wurde, O Prophet Gottes, welches ist der Weg des Korans, antwortete er, der Mund. Und als er gefragt wurde, womit sollen wir ihn säubern, sagte er, durch Säuberung mit dem Miswak, einem Hölzchen des Zahnbürstenbaumes. Biharul Inwar, Band 73. Der Prophet hat alleine schon den Blick auf den Koran als Gottdienen bezeichnet. Den Blick auf den Koran selber und dann nach Öffnung dieses Gottesbuches den Blick auf seine lichterfüllten Seiten. Es ist daher Sitte, auch bei der Rezitation des Korans aus dem Gedächtnis den geöffneten Koran anzuschauen. Eine weitere Sitte für die Koranrezitation, zu der Gott angewiesen hat, besteht darin, still zu sein, wenn er vorgetragen wird, Aufmerksamkeit zuzuhören und über den Inhalt nachzudenken. Im Vers 204 der Sure 7 Araf heißt es, und wenn der Koran vorgetragen wird, dann hört ihm zu und horcht hin, auf dass ihr Erbarmen finden möget. Sadr, Friede sei mit ihm, sagt, Immer wenn in deiner Nähe der Koran verlesen wird, ist es deine Pflicht, zu schweigen und zuzuhören. Natürlich sind das aufmerksame Zuhören bei der Koranrezitation, das Verlesen der Koranverse und das Vertrautwerden mit ihren Begriffen erster Anfang. Dies sind einleitende Schritte zur tieferen Bekanntschaft mit dem Koran. Über die Bedeutung der Koranrezitation hat Ayatollah Khamenei gesagt: Die Rezitation des Korans und der schöne Vortrag der Verse Gottes sind eine Einleitung zur gedenklichen Vertiefung in den Koran. Die Rezitation soll nicht unsere eigentliche Beschäftigung, sondern ein vorbereitender Schritt sein, ein Weg. Wenn der Koran auf schöne Weise vorgetragen wird, wird das Herz des Menschen weich und empfindet Ergebenheit. Es wird dadurch darauf vorbereitet, das göttliche Wissen, welches der Koran enthält, und die Koranverse zu verstehen. Das ist es, was wir brauchen. Bleibt zu hoffen, dass wir in diesen einmaligen Monat Gottes durch Lesen und Studieren des Korans auf dem Weg zur Vollkommenheit und zum ewigen Paradies Gottes weiterkommen. Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem 10-Minutes-Beitrag unter dem Titel Jemen, Fußspuren des Westens. Weiterhin guten Empfang.
Der blutige Krieg im Jemen ist wieder in den Nachrichten. In den vergangenen Wochen hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition die Schlinge um das ärmste Land der Region enger gezogen. Ende Januar griff die Koalition ein Gefangenenlager an, nahm etwa 70 Menschen fest und verletzte viele weitere. Salman Badi, Verwandter eines vermissten Insassen. Wir kamen zu einem Besuch aus der Provinz Amran und fanden heraus, dass das Gefängnis von Kampfflugzeugen angegriffen wurde. Dies ist ein Verbrechen, das zu ihren Missetaten hinzugefügt werden muss, und das macht uns entschlossener, uns ihrer Aggression zu stellen. Und wir wollen die betroffenen Leichen, um diesen Fall zu untersuchen. Es traf auch ein Telekommunikationszentrum und trennte das Land vom Internet. Majid Abdullah, Kunde des Fremdwährungsunternehmens. Ich habe eine Überweisung aus Saudi-Arabien, aber ich konnte sie nicht erhalten. Was kann ich tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir essen und trinken durch die von den Ausgewanderten geschickten Gelder. Sie haben uns blockiert und uns ohne Benzin und Diesel zurückgelassen und alles ist gekürzt und wir wissen nicht, was wir tun sollen, um unsere Nahrung zu sichern. Die Saudis haben ihre Aggression seit Oktober intensiviert, nachdem der UN-Menschenrechtsrat nach starker Lobbyarbeit Riads dafür gestimmt hatte, seine Ermittlungen zu Kriegsverbrechen einzustellen. Agnes Kalamar, Generalsekretärin von Amnesty International.
So here we are again. People in Yemen who have endured years of horrific suffering, widely documented by the UN and Amnesty and others, have now been left.
Also, wir sind wieder hier. Menschen im Jemen, die jahrelang schreckliches Leid ertragen mussten, was von der UN, Amnesty und anderen umfassend dokumentiert wurde, stehen nun ohne jeglichen UN-Mechanismus dar, der diese Verstöße dokumentiert oder zu untersucht. Also, wir alle wissen, dass das UN-System sie im Stich gelassen hat, was eine Situation ermöglicht hat, in der Mobbing und Bestechung, Korruption des Systems den Kampf gewonnen haben. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und ihre Verbündeten haben in ihren Hauptstädten schamlos und aggressiv Lobbyarbeit bei Staaten betrieben und sind die Gruppe hochrangiger Experten oder GEE losgeworden. Der Jemen verhungert. Fast jede Minute verhungert ein jemenitisches Kind. Das verarmte Land erlebt auch den schlimmsten Choleraausbruch. Warda Mohammed, Ibrahims Mutter. Vor 2 Tagen, als wir ihn ins Krankenhaus brachten, sagte er zu mir: Auf Wiedersehen, Mama. Sie können seinen Vater fragen. Es hat mir das Herz gebrochen. Seit er krank wurde, konnte ich weder essen noch schlafen oder mich ausruhen. Und damit ich ihm alles besorgen konnte, was er brauchte, musste ich betteln gehen. Unter diesen Umständen hat der selbsternannte Verfechter der Menschenrechte nichts getan, um diese humanitäre Tragödie zu stoppen. Im Gegenteil, es unterstützt Saudi-Arabien und seine Verbündeten immer noch militärisch und nachrichtendienstlich. Selbst die Bemühungen des Kongresses konnten das Weiße Haus nicht daran hindern, die Koalition zu unterstützen. Mike Lee, US-Senator.
It is long past overdue that Congress remove U.S. forces from Yemen, as recent circumstances only confirm.
Es ist längst überfällig, dass der Kongress die US-Streitkräfte aus dem Jemen abzieht, wie die jüngsten Umstände nur bestätigen. Heute haben wir die Chance, unseren Kurs zu korrigieren und zu tun, was die Verfassung und die Justiz verlangen. Die Situation im Jemen ist schlimm. Als Joe Biden sein Amt antrat, schwor er, den Krieg zu beenden. Joe Biden, US-Präsident.
This war has to end. And to underscore our commitment, we are ending all American support for.
Dieser Krieg muss enden. Und um unser Engagement zu unterstreichen, beenden wir jegliche amerikanische Unterstützung für Offensivoperationen im Jemenkrieg, einschließlich relevanter Waffenverkäufe. Aber mehr als ein Jahr nach seiner Präsidentschaft verkaufen die USA weiterhin Waffen an Saudi-Arabien, das sie weiterhin bei seinen wahllosen Angriffen einsetzt. Überraschenderweise genehmigte die Biden-Regierung einen Waffenverkauf im Wert von $650 Millionen an Saudi-Arabien, der aus 280 AIM-120C Luft-Luft-Raketen bestand, die von Saudi-Arabiens Kampfflugzeugen abgefeuert werden. Obwohl als defensiv bezeichnet, verärgerte der Verkauf sogar einige Demokraten, die sagen, dass der ununterbrochene Waffenfluss aus den USA, unabhängig von ihrer Kategorisierung, den Konflikt nur anheizen wird. Mit anderen Worten, trotz seiner antisaudischen Rhetorik hat Biden, wie auch seine Vorgänger, an der traditionellen Rolle Amerikas in der Region festgehalten, den Vorzügen des saudischen Königreichs und der Vereinigten Arabischen Emirate zu folgen und ihnen immer mehr Waffen zu verkaufen. Bei Kriegsausbruch erklärte Präsident Barack Obama, er habe die US-Truppen ermächtigt, die Saudis bei ihrer Militärintervention im Jemen logistisch und nachrichtendienstlich zu unterstützen, indem er eine gemeinsame Planungszelle mit Saudi-Arabien einrichtete. Selbstverständlich hat die USA unter Donald Trump ihre Unterstützung für die Koalition fortgesetzt. Bis November 2018 umfasste sie das Auftanken saudischer Kampfflugzeuge, die Bomben auf jemenitische Zivilisten, darunter auch Kinder, abwarfen. Die Trump-Administration beendete diese Praxis nach erhöhtem Druck von Aktivisten und Gesetzgebern wegen Riads brutalem Verhalten im Krieg. Bernie Sanders, US-Senator.
Today we tell the despotic regime in Saudi Arabia, that we will not be part of their military adventurism. And today, maybe in the most.
Heute sagen wir dem despotischen Regime in Saudi-Arabien, dass wir uns nicht an ihrem militärischen Abenteuer beteiligen werden. Und heute vielleicht auf die tiefgründigste Weise. Vor 45 Jahren wurde das War Powers Act verabschiedet heute vor 45 Jahren. Heute werden wir zum ersten Mal diese Gesetzgebung anwenden und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und jeden Präsidenten, ob Demokrat oder Republikaner, sagen, dass die verfassungsmäßige Verantwortung für die Kriegsführung beim Kongress der Vereinigten Staaten liegt und nicht beim Weißen Haus. Aber Washington leistete weiterhin logistische und nachrichtendienstliche Unterstützung für die Saudis und plante, ihnen Milliarden an fortschrittlichen Waffen wie präzisionsgelenkten Raketen zu verkaufen. 2019 legte Trump sogar sein Veto gegen einen überparteilichen Gesetzentwurf ein, der die US-Unterstützung für die saudisch geführte Militärintervention beendet hätte. Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses.
So here we are asserting Congress's long established responsibility in the oversight of our use of military force and also limiting Americans' engagement.
Hier sind wir also, wo wir die seit langem etablierte Verantwortung des Kongresses für die Überwachung unseres Einsatzes militärischer Gewalt geltend machen und auch das Engagement der Amerikaner in diesem Krieg einschränken, was viel zu lange gedauert hat. Ich denke, wir sind uns alle einig. Es ist sehr traurig. Der Präsident muss dieses Gesetz unterzeichnen. Wir sind so stolz auf die parteiübergreifende Unterstützung, die Zweikammer-Gesetzgebung, die wir ihm zuschicken werden, um eine friedliche und dauerhafte Lösung für eine schreckliche humanitäre Krise voranzutreiben. Wie die US-Kongressabgeordnete Debbie Dingell sagt, solange wir Informationen, Ersatzteile und Wartungstransfers bereitstellen, Waffen verkaufen, unabhängig davon, ob sie offensiver oder defensiver Natur oder sozusagen offensiv oder defensiv sind, werden wir mehr Gewalt sehen. Seit Beginn des Jemenkriegs hat die saudisch geführte Koalition das Land mit Bomben beworfen, von denen viele von Großbritannien geliefert wurden. Tatsächlich drückte London sofort seine starke Unterstützung für die Kampagne der Saudis aus. Der Krieg führte dazu, dass die Verkäufe britischer Bomben für 2015 innerhalb von 3 Monaten von 9 Millionen Pfund auf über 1 Milliarde Pfund anstiegen. Im September 2016 weigerte sich der damalige britische Außenminister Boris Johnson, britische Waffenverkäufe an Riad zu blockieren und argumentierte, es gebe keine eindeutigen Beweise für Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht durch das Königreich im Jemenkrieg und es sei das Beste für Saudi-Arabien, dies selbst zu untersuchen. Laut der britischen Campaign Against Arms Trade, CAAT, hat BAE Systems seit 2015 Waffen und militärische Dienstleistungen im Wert von 17,6 Milliarden Pfund an die saudische Diktatur verkauft. Der britische Oppositionsführer fragt:
In fact, we sold 1.4 billion pounds of arms to Saudi Arabia in 3 months last year, including bombs and missiles that could be used in Yemen.
Tatsächlich haben wir letztes Jahr in 3 Monaten 1,4 Milliarden Pfund Waffen an Saudi-Arabien verkauft, einschließlich Bomben und Raketen, die im Jemen eingesetzt werden könnten. In Anbetracht dessen, was wir über die entsetzlichen humanitären Kosten dieses Krieges und die unschuldigen Zivilisten wissen, die zwischen der saudischen Koalition und den Husi-Rebellen gefangen sind, warum denkt der Ministerpräsident, dass es richtig ist, diese Waffen zu verkaufen? Im April 2019 enthüllte The Guardian, dass seit Beginn der saudischen Intervention im Jemen mehr als 40 saudische Offiziere an renommierten britischen Militärhochschulen ausgebildet wurden. Während das Welternährungsprogramm warnt, dass es die Jemeniten aufgrund von Finanzierungsengpässen nicht richtig ernähren kann, hat das Vereinigte Königreich seine humanitäre Hilfe für den Jemen im Jahr 2021 um die Hälfte gekürzt. Alles im Allem haben sowohl die USA als auch Großbritannien saudische Kampfflugzeuge bereitgestellt, bewaffnet, betankt und gewartet, die routinemäßig Hochzeitszeremonien, Beerdigungen, Wohnungen, Märkte und andere zivile Ziele bombardiert haben. Obwohl die beiden Länder von der Rechenschaftspflicht befreit sind, ändert das nichts an der Realität vor Ort. Sie sind beide Komplizen von Kriegsverbrechen und haben das Blut unschuldiger Menschen an ihren Händen. Musik.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.